nachdem ich gestern Abend mir eine Zuführung und einen Überblick gegeben hatte, will ich jetzt die 5 Mosebücher der Reihe nach durchgehen und in knappen Zügen die Hauptbotschaft eines jeden der 5 Mosebücher darzulegen versuchen. Ihr erinnert euch, wie ich gestern sagte, die 5 Mosebücher bilden die Grundlage des ganzen Alten Testaments, mithin der ganzen Bibel. Wir finden in diesen fünf Büchern Mose, finden wir alle grundlegenden Wahrheiten über Gott, über den Menschen und über das Heil, zumindest angedeutet. Vieles ist noch nicht ausgedeutet und ausgelegt, das erfolgt später durch spätere von Gott verwendete Diener seines Wortes, namentlich im Neuen Testament, aber im Ansatz, im Keim zumindest ist alles da. Und so ist es sehr lohnend, sich besonders gründlich mit den 5 Mosebüchern zu beschäftigen. Wir haben gestern auch gesehen, wie alle nach Mose auftretenden Schreiber und alle danach geschriebenen Bücher sich beständig auf die 5 Mosebücher beziehen. Und wie auch die ganze Geschichte des Volkes Israels nichts anderes ist als eine Bestätigung dessen, was Mose gesagt hat. Das erste Mosebuch ist das Buch der Anfänge. Ich habe das gestern bereits auf einer Folie gezeigt und ich möchte das jetzt etwas deutlicher noch einmal sagen. Die Juden nennen die Mosebücher jeweils nach dem ersten Wort oder nach den ersten paar Wörtern des jeweiligen Buches. Und so nennen sie das erste Mosebuch im Anfang. Das Buch heißt Bereshit, im Anfang. Es ist tatsächlich das Buch der Anfänge. Im Anfang. Um überhaupt mit Einsicht sein Leben einrichten zu können, müssen wir als allererstes Bescheid wissen über den Ursprung aller Dinge. Über den Anfang aller Dinge. Woher alles kommt, wie alles anfing, wie am Anfang alles gedacht war. Das ist das Allererste, das wir wissen müssen und darum ist es zu erwarten, dass Gott uns in seinem ersten Buch genau darüber Auskunft gibt. Über die Anfänge aller Dinge. Und das Bemerkenswerte ist, dass die Bibel über einen Anfang keine Auskunft gibt, weil da kein Anfang ist, nämlich über Gott selbst. Gott ist einfach. Gott ist. Er hat keinen Anfang. Das ist bemerkenswert. Das ist auch darum bemerkenswert, weil alle zur Zeit des Alten Testaments kursierenden Mythen über Gott und die Welt samt und sonders uns Erklärungen liefern, woher die Götter kamen oder woher Gott kam. Einzig die Bibel beginnt damit, dass Gott ist. Er ist. Er hat keinen Anfang. Und dann wird uns im ersten Mosebuch gesagt, woher die materielle Schöpfung kommt, woher die Materie kommt. Es wird uns gesagt, die Materie war einmal nicht. Gott sprach und dann ward Materie. Nun, das ist ein äußerst wichtiges Grundwissen. Und schon an diesem einfachen Grundwissen, oder besser gesagt am Fehlen dieses Grundwissens, scheitert ein großer Teil der Menschheit. Die meisten unserer Zeitgenossen, auch wenn sie sich das nicht bis zu Ende durchgedacht haben, aber die meisten unserer Zeitgenossen glauben, dass die Materie ewig ist. Dass die Materie immer war, keinen Anfang hatte. Das ist das A und das O aller Entwicklungslehre. oder Evolutionslehre, wenn ihr so wollt. Dass die Materie einfach ist. Und weiter kann man das nicht hinterfragen, die ist einfach. Die Bibel aber sagt uns, Gott ist und er hat die Materie geschaffen. Sie geht zurück auf das Reden Gottes. Nun, warum ist das wichtig, das zu wissen? Damit wir doch dem dienen und uns an dem ausrichten, der am Anfang ist. Dass wir nicht der Materie dienen, sondern Gott. Anfang der Materie. Das erste Mosebuch sagt uns auch, woher belebte Materie kommt. Und im Lichte des Wortes Gottes und wer Gott den Schöpfer kennt, der pflichtet dem bei, ist es unsagbare Torheit zu glauben, dass die Materie sich selbst entwickelt hat und mit einem Mal belebte Materie wurde. Das glauben aber die allermeisten unserer Zeitgenossen. Nein, Gott sprach. Und so wurde tote Materie zur belebter Materie. Steht in 1. Mose 1. Immer durch sein Reden. Dann sagt uns 1. Mose 1, woher Geist kommt. Nun, die meisten unserer Zeitgenossen, die denken aus Materie, organisierte sich durch verschiedene Einflüsse, dadurch, dass verschiedene Kräfte, die der Materie innewohnen, aufeinander einwirkten, organisierte sich die Materie, so dass Leben wurde. Dann war Leben da. Und dann hat das Leben irgendwie in sich mit einem Mal die Fähigkeit entwickelt, seiner selbst bewusst zu werden und wurde denkende, belebte Materie. Und so wurde Geist. Das glauben heute die meisten Menschen. Das ist Torheit. Das ist Torheit, so etwas zu glauben. Das ist ein krasser Aberglaube. Und die Bibel sagt uns in 1. Mose 1, Gott redete, dann war Materie. Gott redete wieder, dann wurde Materie zu belebter Materie. Und Gott redete wieder und dann wurden aus Menschen, die er aus Materie geschaffen hatten, wurden Menschen mit Geist. Und so bedurfte es des Redens Gottes, dass Menschen wurden, die Geist haben, die Bewusstsein haben, die Verstand haben, die Selbstbewusstsein haben und vor allem Gottesbewusstsein haben. Und all das zu wissen, ist lebensnotwendig, um überhaupt sich selbst und die Welt zu begreifen. Und wie dankbar sind wir darum für das Buch der Anfänge, der Anfang des Menschen. Im zweiten Kapitel der Bibel wird uns der Anfang der Grundgemeinschaft unter Menschen genannt. Die alles begründende Gemeinschaft zwischen Menschen, die Ehe zwischen Mann und Frau. Und wird uns auch gesagt, dass das eine Einrichtung des Schöpfers ist. Gott hat das gemacht, gefügt, die Ehe. Und auch das zu wissen, woher das kommt, auch das befähigt mich, Menschen würdig und des Schöpfers würdig zu leben. Es hat Einwirkungen, wenn ich denke, wie ebenfalls die meisten unserer Zeitgenossen denken. Sie meinen, die Ehe sei ganz einfach gestanden durch gesellschaftliche Evolution. So sei das entstanden. Und weil das so entstanden ist, fühlt man sich heute natürlich entsprechend auch frei, nach anderen Formen des Zusammenlebens zu suchen. Auszuprobieren und entsprechend, wir wissen es, entsetzlich zu scheitern. Die Ehe ist vom Schöpfer gegeben. Das ist der Anfang der Ehe. Und wie gut, das zu wissen. Und dann gibt uns das Buch der Anfänge Auskunft über den Anfang des Bösen. Gibt uns Auskunft über so banale Dinge wie, warum es dir weh tut, wenn du mit dem Kopf in eine Tür läufst. Das hat zu tun mit dem Sündenfall. Warum es überhaupt Schmerz gibt. Warum es Enttäuschungen gibt. Warum es das gibt, dass Menschen einander anlügen. Warum gibt es denn solche Dinge? Woher kommt denn das? Warum gibt es falsche Erwartungen? Dass man Dinge erwartet, die nicht eintreffen. Dass man in Illusionen lebt, die dann platzen. Oder dass Menschen übereinander herfallen, einander Böses tun, dass überhaupt Schmerz ist. Woher kommt das? Das Buch der Anfänge gibt uns Auskunft. durch die Sünde, die in die Welt kam. Dadurch, dass der Mensch sich dem Urheber der Sünde, dem Satan, zuneigte. Und so sagt uns auch das Buch der Anfänge, woher der Tod kommt. Nun, wir haben uns so daran gewöhnt, dass Menschen einfach sterben. Und weil wir uns so daran gewöhnt haben, finden wir es, also ist es in unseren Augen fast das Sicherste in der Welt. Und darum sagen wir, wenn etwas ganz sicher sei, es sei todsicher. Einfach weil wir uns so daran gewöhnt haben. Aber es ist eigentlich gar nicht normal. Eigentlich ist das, wenn wir es nur so losgelöst betrachten, doch eine absurde Sache. Da kommt ein Lebewesen auf die Welt, es wächst, entfaltet sich, wird vollständig und ganz, um einfach eines Tages wieder zu verschrumpeln und zu verschwinden. Was soll denn das? Was soll denn das? Es ist eigentlich absurd, wenn wir nicht eine Antwort darauf haben, woher das kommt. Der Tod, woher kommt der Tod? Von der Sünde. Der Tod ist der Lohn der Sünde. Und darüber gibt uns das Buch der Anfänge Auskunft. Wie dankbar sind wir für diese Belehrung. Und ich sagte das gestern schon, ich wundere mich immer wieder, wie Gott uns tatsächlich Antwort gibt auf all diese Fragen. Das sind Fragen, die Menschen, die Denker, die Philosophen und die Dichter darüber nachgebrütet haben seit Jahrtausenden. Und sie sind auf die sonderbarsten Ideen gekommen. Weil es wirklich Probleme sind, die wir nicht beantworten können. Fragen der Existenz, der Herkunft aller Dinge, der Herkunft auch der Zustände, in denen wir uns befinden. Und das Buch der Anfänge gibt uns Auskunft über all das. Das finde ich großartig. Großartig. Und es fehlt wirklich nichts. Es wird uns alles gesagt, was wir wissen müssen. Es wird uns auch im Buch der Anfänge gesagt, woher Völker kommen. Warum es Völker gibt. Verschiedene Völker, verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen. Wird uns gesagt. Nun, ich will mich hier nicht so lange aufhalten. Wir könnten da noch weiter in Details gehen, woher die Sprachen kommen. Es wird uns auch gesagt, und auch das gehört zum Buch der Anfänge. Der Anfang der Erlösung des gefallenen Menschen. Wir hörten vorhin, wie die Sünde und der Tod in die Welt kam. Im ersten Mosebuch wird uns auch schon davon geredet, wie die Sünde und der Tod eines Tages aus der Schöpfung geschafft werden. Im Buch der Anfänge haben wir lauter Grundwahrheiten. Grundwahrheiten über Gott. Er ist der Schöpfer. Und so lehren uns 1. Mose 1 und 1. Mose 2 das, was Römer Kapitel 1 sagt, anhand der Schöpfung, dass Gott ewig, dass Gott weise und dass Gott allmächtig ist. Sagt Römer 1. Das sagt uns die Schöpfung. Allmacht Gottes, Ewigkeit Gottes, Weisheit Gottes. Das sind Grundwahrheiten über Gott. Dann lehrt uns aber 1. Mose auch etwas über Gottes Charakter. Nämlich, dass er Licht ist. Kapitel 3 lehrt uns, dass Gott Licht ist. Der Mensch sündigt, Gott muss die Sünde richten, weil Gott Licht ist, weil Gott gerecht ist. Wir sehen, dass Gott eine sündige Menschheit richten muss. Die Sintflut, Gott ist Licht. Und dann lehrt uns, und dafür danken wir dem Herrn immer wieder. Wir danken ihm jeden Tag neu dafür. Wir danken ihm als Gemeinde gemeinsam dafür, immer wieder. Gott ist auch Liebe. Und das lehrt uns auch schon das 1. Mosebuch. Das Buch der Anfänge. Der Gott, der richten muss, ist auch der Gott, der rettet. Er rettet einen Noah und seine Familie. Er beruft einen Abraham und seine Nachkommen. Er rettet durch einen Josef, Jakob und seine Nachkommen. Er ist der Gott, der rettet, der inmitten des Todes Leben schenkt. Er ist auch Liebe. Und wir können wirklich sagen, dass mit diesen drei Grundwahrheiten über Gott eigentlich das ganze Wesen Gottes umfasst ist. Gott ist der Schöpfer, also eben der Ewige, der Allmächtige. Er ist der Richter und er ist der Erlöser. Diese drei Dinge muss man einfach wissen über Gott. Und das Buch der Anfänge sagt uns all das. Grundwissen. Er ist Schöpfer, er ist Richter, er ist Erlöser. Und wir merken, dass gerade die ersten zwei Dinge dem modernen Menschen am schwierigsten eingehen wollen. Und das wird am lautesten und am erbittertsten und am verbissensten bekämpft. Der Schöpfer und der Richter. Ein Erlöser mag er wohl sein. So gnädig und großzügig ist der Mensch, dass er Gott das noch zugesteht. Ja, Erlöser darf er sein. Wenn er Erlöser bleibt, soll er ruhig sein. Gott ist Schöpfer. Ohne ihn sind wir nicht und ist nichts. Und wer sich ihm, dem Schöpfer, nicht beugt, lernt ihn kennen als den Richter. Er ist Richter. Wichtig, das zu wissen. Aber er ist auch für den, der sich vor diesem Schöpfer und vor diesem Richter demütigt, ist er Retter, Erlöser. Er ist Liebe. Also Grundwahrheiten über Gott. Wir finden auch alle Grundwahrheiten über den Menschen. Alle Grundwahrheiten über den Menschen im Buch der Anfänge. Es wird uns gesagt, ich habe das vorhin schon angedeutet, dass der Mensch nur darum Bewusstsein hat, nur darum Geist hat, weil Gott sprach und den Menschen schuf. Er ist nicht einfach ein höher entwickeltes Tier. Und der Mensch kann nur darum reden, weil er im Bilde Gottes und im Gleichnis Gottes geschaffen hat. Gott sprach, Gott ist also durch Reden, durch das Wort charakterisiert. Und der Mensch hat nur darum Sprache, weil er von Gott so geschaffen ist. Die Sprache ist vielleicht das Faszinierendste, das der Mensch oder worüber der Mensch verfügt. Und dass der Mensch reden kann, dass er Gedanken von außerordentlicher Komplexität und Subtilität ausdrücken kann, ist ein Wunder der Schöpfung. Und wie töricht ist es zu glauben, dass Sprache sich einfach langsam entwickelt hat aus dem Girren und aus dem Bellen und Grunzen und Knurren. Ja, wir lachen, wenn wir darüber nachdenken. Aber das glauben die meisten Menschen. Die glauben das wirklich, dass aus dem Winseln der Hunde eines Tages die Fähigkeit sich entwickelte, dass einer hinsetzen könnte und die Dramen Shakespeare schreiben konnte. Wie unsagbar töricht ist es, solltest du glauben. Nein, der Mensch ist von Gott so geschaffen, dass er Geist hat und dass er das, was er denkt, auch ausdrücken kann, formulieren kann. Grundwahrheiten über den Menschen. Seine Bestimmung wird zusammengefasst in zwei Ausdrücken. In 1. Mose 1. Zwei Ausdrücke fassen die Bestimmung des Menschen zusammen. Er wurde von Gott geschaffen zur Herrschaft und zum Leben. Herrschaft und Leben. 1. Mose 1, Vers 26, lass uns Menschen machen in unserem Bilde, nach unserem Gleichnis, und sie sollen herrschen. Und dann Vers 28, Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch. Das ist Leben. Leben, das überfließt, so viel Leben, dass es reicht, um an andere weitergegeben zu werden. Fruchtbar, sich vermehren, also Herrschaft und Leben. Der Mensch war also tatsächlich der Verwalter Gottes über der Schöpfung, von Gott dazu gesetzt, nur Gott zu dienen. Nicht der Materie, nicht den Trieben, sondern Gott, seinem Schöpfer. Zu herrschen über der Schöpfung. Und zu leben. Herrschaft und Leben. Grundwahrheiten über den Menschen. Warum ist der Mensch so, wie er ist? Statt dass er ein Herr ist über der Schöpfung, ein Sklave der Materie, ein Sklave von unpersönlichen Trieben. Warum? Der Sünde wegen. Und warum stirbt der Mensch? Der Sünde wegen. Also Herrschaft und Leben hat er verloren. Er ist ein Sklave geworden und dem Tod unterworfen. Auch das wird über den Menschen gesagt, 1. Mose 3, der Sündenfall. Grundwahrheiten aber auch über das Heil. Über das Heil. Die erste Grundwahrheit, Gott wird einen Retter senden. Steht es schon in 1. Mose 3. Gott wird jemand senden, der den Menschen von seinem Fall erlöst. Und dann wird uns gesagt, dass der Mensch nur gerettet werden kann, wenn ein anderer sein Gericht auf sich nimmt. Und so spricht 1. Mose 4, 1. Mose 8, 1. Mose 22 von verschiedenen Seiten des Opfers. Des Opfertodes eines Stellvertreters. Steht alles im Buch der Anfänge. Grundwahrheiten über das Heil. Also ein Retter muss gesendet werden. Gott sagt, dass er einen solchen senden wird. Ein Mensch wird kommen, Same, Nachkomme der Frau, und er wird dem Verführer, dem Teufel, den Kopf zertreten. Opfer, das Opfer Abels, das Opfer, das Noah darbrachte, die Opfer, die Abraham darbrachte, zeigen uns, ein anderer muss für uns in den Tod gehen. Ein Stellvertreter in den Tod. Ein Reiner muss für uns sterben. Noah opfert reine Tiere. Und letztlich, es muss ein Mensch sein, der für Menschen stirbt. Abraham wird von Gott gewiesen, seinen Sohn zu opfern. Also Grundwahrheiten über Gott, über den Menschen, über das Heil. Und in diesem Buch ist auch bereits als Verheißung gegeben Errettung und Wiederherstellung von Fall. Adam wurde geschaffen als ein Herr über die Schöpfung und als eine lebendige Seele. Herrschaft und Leben. Durch die Sünde verlor er das. Und besonders anhand einer Gestalt zeigt uns Gott sehr schön, wie es seine Absicht ist, Menschen dahin zurückzuführen, zu Herrschaft und zu Leben. Und wir haben eine wunderschöne Biografie im 1. Mosebuch, die genau das zeigt. Wie einer zu Herrschaft und zu Leben geführt wird, Josef, wird Herr über Ägypten und ein Erhalter des Lebens. Bekommt diesen Titel. Kapitel 41. Verse 43 bis 45, da heißt es von Josef, 1. Mose 41, 43 bis 45, und er, nämlich der Pharao, ließ ihn auf dem zweiten Wagen fahren, den er hatte, und man rief vor ihm her, werft euch vor ihn nieder, und er setzte ihn über das ganze Land Ägypten. Und der Pharao sprach zu Josef, ich bin der Pharao und ohne dich soll kein Mensch seine Hand oder seinen Fuß aufheben im ganzen Land Ägypten. Und der Pharao gab Josef den Namen Zaphnat-Paneach. Und das bedeutet Retter der Welt oder Erhalter des Lebens. Und er erhält tatsächlich die Welt am Leben, er nährt die Welt. Alle Welt kommt zu ihm und er gibt ihnen Speise. Also so ist bereits die Wiederherstellung von den Folgen des Sündenfalls angedeutet. Aber dennoch, wenn wir das ganze 1. Mosebuch überblicken vom Anfang und wie es am Ende aussieht, dann bleibt uns doch der nachhaltige Eindruck, dass die Sünde in die Schöpfung gekommen ist und seither der Tod herrscht. Denn auch Josef muss sterben, und das ist irgendwie bezeichnend, dass der allerletzte Satz in diesem Buch, und es ist eigentlich ein sonderbarer Satz für ein Buch, ein sonderbarer letzter Satz für ein Buch. Ich weiß nicht, ob du schon ein Buch gelesen hast, das mit einem ähnlichen Satz aufgehört hat. Nachher hört das Buch auf, und dieser letzte Satz bleibt dir im Gedächtnis haften. Und was steht als letzter Satz in diesem Buch? Josef starb. 110 Jahre alt und sie balsamierten ihn ein und man legte ihn in eine Lade in Ägypten. Er stirbt und liegt in einem Sarg. Ja, so endet das Buch. Und wir gehen in Gedanken zurück an den Anfang des Buches. Wozu hatte Gott den Menschen geschaffen? Dass er im weiten Raum der Freiheit, der von Gott mit Leben geschaffenen Geschöpfe sich bewegt. Adam bewegte sich im weiten Raum in der Wonne des Paradieses. Und das war Gottes Absicht gewesen. Und so sieht es aus, der Sünde wegen. Anstatt dass der Mensch sich im freien, weiten Raum des Paradieses bewegt, eingeengt. In einem Sarg kann man nicht viel machen. Kein großer bewegungsfreier Raum. Und tot. Also wir können sagen, aufs Ganze gesehen, ist das erste Mosebuch ein Buch des Niedergangs. Es beginnt so herrlich, mit dem Schöpfer und mit dem Paradies, und es endet so traurig, tot, in einem Sarg. Und hier setzt nun das zweite Mosebuch an. Das zweite Mosebuch nennt man in der hebräischen Bibel nach den zwei, deutschen vier, ersten Wörtern des Buches, Wele Shemot. Und dies sind die Namen. Namen. Oder kurz Shemot. Namen. Denn dies ist das Buch der Erlösung. Das zweite Mosebuch ist das Buch der Erlösung. Im ersten Mosebuch wird alles schon angedeutet und auch von Erlösung schon gesprochen, aber im zweiten Mosebuch wird das, was Erlösung ist, ausführlich dargelegt. Das zweite Mosebuch ist das Buch der Erlösung. Und darum beachtet, wie dieses Buch eine ganz andere Entwicklung hat. Es beginnt womit? Es beginnt mit der Willkürherrschaft eines Pharao, der ganz Israel ausrotten will. Also die Herrschaft des Todes. Er beschließt, dass alle Knaben in Israel dem Tod übergeben werden sollen. Und so der Tod dieses ganze Volk verschlingen soll. Also der Tod herrscht am Anfang des zweiten Mosebuches. Und wie endet das zweite Mosebuch? Was ist das Letzte, wovon wir lesen im zweiten Mosebuch? Stiftshütte und? Bitte? Ja, die Herrlichkeit des Herrn. Die Stiftshütte, das Haus Gottes, die Herrlichkeit des Herrn, die Gegenwart Gottes, die sein Volk führt. Also von Tod zu Herrlichkeit. Das ist Aufwärtsentwicklung. Das ist Aufstieg statt Niedergang. Und wie ist das möglich? Wie hat sich dieser Niedergang von Leben zu Tod wenden können in einen Aufstieg von Tod zu Herrlichkeit? Wie? Ja, weil Gott eingegriffen hat und Erlösung gewirkt hat. Das ist Erlösung. So ist es das Buch der Erlösung. Und darum heißt dieses Buch eben Shemot, Namen. Namen. Namen hat etwas mit Erlösung zu tun. Diesen Vers kennen die meisten, Jesaja 43,1. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und so beginnt das Buch damit, dass die Namen Jakobs und seiner Söhne aufgeführt werden. Gott ruft den Menschen mit Namen zu sich. Dann wird der Name des Erlösers geoffenbart. Mose fragt doch, ja, wie ist dein Name? Du hast jetzt gesagt, du bist gekommen, um uns aus dieser Not herauszuretten und uns hinaufzuführen in ein Land des Lebens und der Fülle. Wie ist dein Name, will Mose wissen. Und der Herr sagt in 2. Mose, Vers Kapitel 3, also im Vers 13, 2. Mose 3, 13, fragt Mose, welches ist sein Name? Was soll ich zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Das ist sein Name. Es wird also auch der Name des Erlösers geoffenbart. Es geht um Errettung. Und beachtet, wie jetzt das zweite Mosebuch die Wahrheiten der Errettung und der Erlösung der Reihe nach entfaltet. Es beginnt damit, den Zustand zu zeigen, in dem wir sind. Wo sind wir? Knechte, versklavt der Sünde und darum dem Tod unterworfen. So beginnt das zweite Mosebuch. Was ist die Antwort Gottes auf den Zustand des Menschen? Was ist die Antwort Gottes auf die Not Israels in 2. Mose 1, die beschrieben wird? Was steht in Kapitel 2, Vers 1 und 2? Was ist die Antwort Gottes? Die Geburt deines Sohnes. Kommt uns das bekannt vor? Kommt uns das bekannt vor? Wir sehen hier Grundwahrheiten der Erlösung. Die Antwort auf unsere Knechtschaft, auf unsere Versklavung der Sünde und Knechtschaft unter die Herrschaft des Todes ist die Geburt deines Sohnes. Und dieser Sohn, der hier geboren wird, ist zwar Mose, und er kann das Volk nur in eine vorläufige Rettung hineinführen, aber er ist ein Vorläufer und ein Hinweis auf einen Sohn, der später geboren wurde und der solche, die sich ihm anvertrauen, ewig rettet. Also in Kapitel 2 die Geburt oder die Sendung des Retters. Kapitel 2, ja, Geburt des Retters, dann Kapitel 3 und 4, die Sendung des Retters, die Sendung des Mose, die Sendung des Retters. Und dann wird Israel errettet, aus Ägypten herausgerettet, aber in Kapitel 12, und das darf nicht fehlen. Kapitel 12, die Grundlage der Errettung, was ist die Grundlage der Errettung? Warum kann es Erlösung geben? Jawohl, Passa. Passa, der Tod des Passalammes. Das ist die Grundlage der Errettung. Und dann spricht das zweite Mosebuch vom Ziel der Errettung. Was ist das Ziel der Errettung? Gott hat Israel gerettet, wozu? Das Ziel der Errettung wird im zweiten Mosebuch breit entfaltet. Nämlich? Das nimmt den breitesten Raum am ganzen Buch. Bitte? Noch nicht? Nein? Ja, ja, dem Herrn dienen, ja natürlich, in seinem Haus. Die Beschreibung seines Hauses, das Aufrichten seines Hauses, wo man Gott dient. Das ist das Ziel der Errettung, Gott zu dienen. Oder nicht? Ja, sicher. Da fallen uns eine ganze Reihe von Stellen aus dem Neuen Testament ein, die uns sagen, wir sind errettet worden von den Götzen Ägyptens, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Wo steht das? Also Ägypten habe ich jetzt hinzugefügt. Ihr habt euch bekehrt von den Thessalonicher. 1. Thessalonicher 1, 9. Ihr habt euch bekehrt von den Götzen, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen. Oder Paulus sagt, freigemacht von der Sünde seid ihr was geworden? Diener der Gerechtigkeit. Also wir haben Zustand, der Tod, Kapitel 1, aus dem wir, das ist der Zustand, aus dem wir errettet werden müssen. Kapitel 2, die Geburt des Retters. Kapitel 3 und 4, die Sendung des Retters. Kapitel 12, die Grundlage der Errettung. Und nachher das Ziel der Errettung. Das Haus Gottes, die Stiftshütte, wo die Erretteten, die Erlösten Gott dienen. Und dann das Ergebnis der Errettung, das ist das Letzte. Das Ergebnis der Errettung ist Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit wohnt unter seinem Volk. Das ist das Ergebnis der Errettung. Und so endet ja das zweite Mosebuch, 2. Mose 40, Vers 34. Und die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. So, ich habe hier so das kurz zusammengefasst. Wovon er redet? Kapitel 1. Also ihr seht, dass man anhand der Mosebücher das Evangelium predigen kann. Man kann mit 1. Mose das Evangelium predigen. Mit 2. Mose das Evangelium predigen. Wovon errettet Kapitel 1? Knechtschaft der Sünde, Herrschaft des Todes. Wozu oder wie errettet? Wie errettet? Kapitel 2 bis Kapitel 12. Kapitel 2 bis Kapitel 12. Die Geburt des Erlösers, Kapitel 2. Tod des Erlösers, Kapitel 12. Das ist die große Klammer. Wie errettet? Durch Geburt, aber auch Tod des Erlösers. Beides gehört zur Erlösung und zur Errettung. Übrigens, damit können wir auch sehr vielen modernen Lehrlehren in der Christenheit entgegentreten, die denken oder die meinen, auf den Tod und auf das Blut Jesu verzichten zu können. Wäre der Herr tatsächlich Gott in Menschengestalt und hätte nur hier gelebt, wäre aber nicht für uns gestorben, wären wir genauso verloren. Und darum gehört zu seiner Geburt auch sein Tod. Der Tod des Erlösers. So wurden wir errettet. Wozu errettet? Willige, freudige Hingabe an den Erlöser, Kapitel 13. Ewige Gemeinschaft in der Herrlichkeit des Erlösers, Kapitel 40. Und das finde ich großartig. Das ist großartig. Wenn wir daran denken, was der Mensch durch die Sünde angestellt hat, was für eine unsagbare Tragödie die Sünde ist. Und wenn wir bedenken, wie Gott gehandelt hat, wie er angesichts der Sünde gehandelt hat und wie die Sünde des Menschen Gott zum Anlass wird, seine Herrlichkeit zu offenbaren. Zu zeigen, wer er wirklich ist. Sein ganzes Herz zu enthüllen. Die Sünde, die Bosheit des Menschen gab Gott dazu den Anlass. Denn erst auf dem Weg, den der Herr ging, um Errettung zu wirken, um die Sünde abzuschaffen, der Weg des Leidens und des Todes, offenbart uns, dass Gott wirklich Liebe ist. Und dass er wirklich Licht ist. Dass er Sünde richten muss, aber dass er sie richtet in seinem Sohn. Gott ist Licht, Gott ist Liebe. Und so offenbart uns die Erlösung Gottes Herrlichkeit. Und das sagt uns auch, wenn wir das vergleichen mit der Schöpfung. Die Schöpfung offenbart auch Gottes Herrlichkeit, natürlich. Ist doch ganz klar. Das sagt auch die Bibel, Psalm 19, Vers 1. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und was seiner Hände Werk. Wie heißt es dort? Die Feste, ja, die Rakia seiner Hände Werk. Natürlich, die Schöpfung zeigt uns auch, wer Gott ist. Aber nur, eben, dass er allmächtig ist, dass er ewig ist. Seine Weisheit, seine Heiligkeit und seine Liebe erkennen wir erst in der Erlösung. Und in der Erlösung gibt Gott dem Menschen mehr, als Adam durch die Sünde verlor. Wer hätte das gedacht? Was ist das doch für ein Gott? Durch die Sünde haben wir uns alles verdorben. Gott handelt so, dass wir als Erlöste mehr bekommen, als wir uns selbst durch die Sünde verscherzen. So ist Gott. Das ist sein Herz. Und das lehrt mich auch dieses Buch, das 2. Mosebuch. Also können wir noch einmal zusammenfassen, das 1. Mosebuch, Abstieg oder Niedergang von Leben zu Tod. Das 2. Mosebuch beginnt mit Tod und Schmach, führt zu Herrlichkeit und Leben. Dann das 3. Mosebuch hat den Titel, das 3. Mosebuch, und der Herr rief, Hebräisch, Vayikra, Vayikra, und er rief. Das dritte Mosebuch ist das Buch, das uns die wahre Berufung und Bestimmung der Erlösten darstellt. Berufung und Bestimmung der Erlösten. Das lehrt uns das dritte Mosebuch. Das dritte Mosebuch führt uns ins Herz, oder wir können sagen, auf den Gipfel der Erlösung. Nämlich da zu sein, wo unser Gott ist und ihm gleich zu sein. Das sagt uns das dritte Mosebuch. Da zu sein, wo Gott ist und ihm gleich zu sein. Das ist der Gipfel. Das ist die höchste Höhe der Erlösung. Also, darum beginnt auch das dritte Mosebuch damit, dass der Herr ruft, der Herr rief Mose. Der Herr hat Mose schon mal gerufen im zweiten Mosebuch. Woher? Zuerst aus dem Dornbusch, nachher rief er Mose woher? Vom Berg Sinai. Aber hier ruft Gott Mose aus seiner Wohnung. Der Herr rief Mose und er redete zu ihm aus dem Zelt der Zusammenkunft. Er ruft ihn also zu sich, da wo er wohnt. Und tatsächlich lehrt uns das Neue Testament, dass es das Ziel der Erlösung ist, dass Gott bei den Menschen und die Menschen bei Gott wohnen werden, ewig. Also da zu sein, wo unser Gott ist. Der Herr sagt im Neuen Testament zu den Jüngern, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Und dann sagt er, und wenn ich hingehe, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Wo ich bin, sollt auch ihr sein. Der Retter Gott ruft uns zu sich, da zu sein, wo er ist, und, wie ich vorhin sagte, so zu sein, wie er ist. Das wird im dritten Mosebuch wie folgt ausgedrückt. Dritter Mose, Kapitel 20. Da heißt es im Vers 26. 3. Mose 20, Vers 26. Ihr sollt mir heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Nun natürlich, hier müssen wir berücksichtigen, das war Forderung des Gesetzes. Und sie standen noch unter der Forderung, heilig zu sein. Das ist ein Hinweis darauf, dass neutestamentlich wir tatsächlich heilig sind. So wie er heilig ist. So zu sein, wie er ist. Wir sind so, wie er ist. Und das sagt ebenfalls Johannes ausdrücklich. Er sagt das an einer Stelle ganz ausdrücklich. Wer weiß, wo Johannes das sagt? Dass wir sein werden, wie er ist. Ja, ja, 1. Johannesbrief. 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleich sein. Also wir sind da, wo er ist, und wir teilen seine Natur. Und so ist das dritte Mosebuch das Herz der Erlöser, die Mitte. Und darum spielt auch in keinem der Mosebücher das Opfer eine so große Rolle. Das sagte ich gestern Abend schon. Das Opfer, das Lamm wie geschlachtet, ist in der Mitte des Thrones. Offenbarung 5, 6. Also das dritte Mosebuch zeigt uns, dass unsere wahre Bestimmung ist, dass wir da sind, wo der Herr ist, dass wir ihm gleich sind. Neutestamentlich könnten wir das in dem Ausdruck zusammenfassen, den Paulus so oft verwendet, wir sind in Christus. Wir sind in Christus. Wir teilen seine Stellung. Und darauf folgt jetzt die Botschaft des vierten Mosebuches. Die schließt sich hier ganz organisch an. Und wir merken, wie die Reihenfolge, in der die Mosebücher das Heilshandeln Gottes, den Heilsplan Gottes entfaltet, dass wir die gleiche Reihenfolge neutestamentlich nachvollziehen können. Wir waren verloren, Gott ist dazwischen getreten, hat uns errettet, damit wir ihm dienen. Er ruft uns in seine Gemeinschaft. Ja, wir teilen die Stellung des Sohnes Gottes. Aber nachher fahren die Schreiber des Neuen Testaments weiter. Weil dem so ist, folgen sie was? Weil dem so ist, weil Gott uns errettet hat, weil wir in Christus sind, weil wir eine solche Berufung haben, schließen sie eine Folgerung an. Uwe? Genau, ja. Würdig dieser Berufung zu wandeln. Epheser 4,1. Und so folgt das vierte Mosebuch ganz organisch an dieser Stelle. Das ist der Wandel, die Wanderung des Volkes Gottes durch die Wüste. Genau der Wandel, der uns aufgetragen ist, weil wir erlöst sind, weil wir dem Sohn Gottes gehören, weil wir eine so hohe Berufung haben. Entsprechend zu wandeln. Und so beginnt das vierte Mosebuch damit, der Herr redete zu Mose in der Wüste. Das ist doch bemerkenswert. Hier hätte doch genauso gut stehen können, der Herr redete zu Mose aus dem Zelt der Zusammenkunft. Denn der Sache nach redete der Herr immer von dort, seit die Stiftshütte stand, redete der Herr immer von zwischen den Cherubim hervor. Und der Sache nach hätte es gestimmt. Nur aber will uns hier der Geist Gottes auf das Thema des Buches aufmerksam machen. Es geht um den Weg des Volkes Gottes durch die Wüste. Und so heißt das Buch im Hebräischen Bemidbar, in der Wüste. In der Wüste. In 2. Mose wurde die Stiftshütte aufgerichtet. In 3. Mose 2. Mose wurde die Stiftshütte aufgerichtet. In 3. Mose treten wir ein in die Stiftshütte. In 4. Mose tragen wir die Stiftshütte als Zeugnis durch die Welt. Das Tragen der Stiftshütte als Zeugnis durch die Welt. Wandel, Kampf, Leiden, Zeugnis. Das sind die Stichworte zum 4. Mose. Neutestamentlich können wir dazu anführen, 1. Petrus 2. 1. Petrus 2, Verse 11 und 12. Geliebte, ich ermahne euch, als Fremdlinge und als die ihr ohne Bürgerrecht seid, dass ihr euch enthaltet von den fleischlichen Lüsten, welche wider die Seele streiten, indem ihr euren Wandel unter den Nationen ehrbar führt, auf dass sie, worin sie wider euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Also wir gehen noch durch eine Welt, die umgeben, in der wir umgeben sind von Menschen, von Ideen, von Mächten und von Kräften, die uns fremd, ja feindlich sind. Und so zieht das Volk Gottes durch die Wüste. In der Wüste wächst nicht viel, ist kein Leben. Und es ist wirklich so, dass der Erlöste, der neue Mensch in uns, findet keine Nahrung, keine Ermunterung, keine Hilfe, keine Stütze in der Welt. Was ist es, das die Israeliten in der Wüste ernährte? Oder was war es? Das Manna. Und was ist es, das unseren inwendigen Menschen, seit wir erlöst sind, ernährt auf unserem Weg durch die Welt? Auch etwas, das vom Himmel kommt, Tag für Tag, das Wort Gottes, das Wort Gottes, das Wort Gottes. Nun, wir finden darum im 4. Mosebuch die Anweisungen, wie das Volk zum Kriegsdienst ausgehoben wird, also Kampf. Anweisungen, wer welche Teile der Stiftshütte tragen soll, also Verantwortung, Lasten tragen. Und der Weg des Volkes Gottes. Kampf, Lasten tragen, Wandel, Pilgerschaft, wir sind unterwegs zum Ziel. Und da haben wir Schwierigkeiten unterwegs, Anfechtungen und Widerstand durch den Feind. Ganz normal. Nun, man kann das vierte Mosebuch wie folgt einteilen. Inhalt und Einteilung von vierter Mose. In den ersten 10 Kapiteln ordnet Gott alles. Und ihr könntet das vergleichen neutestamentlich mit allen Anweisungen, die Gott gegeben hat für die Ordnung im Haus Gottes, damit der Dienst und das Zeugnis und der geistliche Kampf geführt werden kann. Gott ordnet alles. Und leider müssen wir auch sagen, dass das unsere Erfahrung, die Erfahrung der Christenheit gewesen ist. Der Mensch verdirbt alles. Kapitel 11 bis 16, man hält es nicht für möglich. 7-mal murrt das Volk Gottes ganz einfach gegen das, was Gott tut. Passt dem Volk Gottes nicht. Und das Interessante ist, das erste Mal, wo das Volk Gottes murrt, wird nicht einmal ein Grund genannt. Sonst steht immer ein Grund, weil sie Hunger hatten oder Durst oder irgendetwas. Aber hier wird nicht einmal ein Grund genannt, einfach das Volk murrte. Und das zeigt uns, wie auch der erlöste Mensch in sich diesen fatalen Zug noch hat, von der alten Natur her, sich gegen das, was Gott ordnet und einrichtet für unseren Dienst, die Ordnung im Haus Gottes, Ordnung des Dienstes, für Zeugnis, für Kampf, dass der Mensch einfach etwas daran auszusetzen hat, sich dagegen auflehnt und meint, er wisse es besser. Und leider hat auch die christliche Kirche, wie das Volk Israel, alles verdorben, also versagt, das nicht angenommen, was Gott gewiesen hat. Dann sehen wir, und das ist das Schöne, das Priestertum rettet alles. Von Kapitel 17 an, der hohe Priester, der Stab Aarons, der blüht. Und das führt dann bis zum Kapitel 25. Im Kapitel 25 stirbt der letzte jener Generation, die durch Unglauben nicht ins Land eingehen wollte. Und dann viertens, die neue Generation erlangt alles. So kann man das vierte Mosebuch einteilen. Und was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass auch dort, wo wir versagen, der hohe Priester dafür sorgt, dass wir dennoch bewahrt und hindurchgerettet werden. Wir lernen aber auch, dass die alte Natur, Fleisch und Blut, nicht ins Reich Gottes eingehen kann, sondern nur die neue Natur. Der neue Mensch erlangt alles. Das ist die neue Generation. Und wir verdanken es auch als christliche Gemeinde, als Christenheit, der treuen Fürbitte des himmlischen hohen Priesters, dass das christliche Zeugnis nicht schon längst erloschen und verschwunden ist. Dann noch zum fünften Mosebuch. Das fünfte Mosebuch. Hat als Titel, dies sind die Worte. Dies sind die Worte, welche Mose zu ganz Israel geredet hat, diesseits des Jordan in der Wüste, in der Ebene, Suf gegenüber zwischen Paran und Tofen und Laban und Hazeroth und Isahab. Dies sind die Worte. Und dann steht im Vers 5, diesseits des Jordan im Lande Moab fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen, indem er sprach. Das fünfte Mosebuch ist also nicht, wie der Name Deuteronomium nahelegt oder sogar unterstellt, müsste man sagen, einfach eine Wiederholung des Gesetzes. Deuteronomium heißt einfach Wiederholung des Gesetzes. Das fünfte Mosebuch ist nicht eine Wiederholung des Gesetzes, obwohl viele Gesetze wiederholt werden. Nein, es ist eine Auslegung des Gesetzes. Und im fünften Mosebuch erklärt Mose die Bedeutung, den Wert, ja das Gewicht des Wortes Gottes. Er deutet für Israel den Wert des Wortes Gottes. Und darum beginnt dieses Buch auch so, dies sind die Worte. Dies sind die Worte Gottes. Und mit dem 5. Mosebuch wird so der Kreis der 5 Mosebücher geschlossen. Durch das Reden Gottes waren die Welten entstanden. Und wir sehen, wie es das Reden, das Wort Gottes ist, welches alles erhält und alles trägt, das Wort Gottes, das Erlösung, Errettung wirkt und wie das Wort Gottes alles vollendet. Das Wort Gottes wird alles vollenden. Nun, wie geht Mose vor, um dem Volk Gottes die Bedeutung, die Wichtigkeit des Wortes Gottes beizubringen? Und wir sehen hier einen Mann, der etwas von Didaktik verstand. Ich weiß nicht, ob wir Lehrer unter uns haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind einige Lehrer da. Von Mose kann man sehr viel lernen in der Beziehung. Also ich meine Lehrer als Schulmeister. Die müssen ja den Kindern auch Dinge einfach beibringen und so, dass es einleuchtet. Und Mose versteht es, den Israeliten die Bedeutung, die Wichtigkeit des Wortes Gottes in folgender Weise darzustellen. Zuerst gibt er einen Rückblick über das bisherige Ergehen des Volkes seit dem Auszug aus Ägypten. Kapitel 1 bis 4, ein Rückblick. Und dieser Rückblick hat Folgendes im Sinn, den Israeliten zu zeigen, schaut, als ihr Gottes Reden vernahmt, als sein Reden hört, da wurdet ihr herausgerettet. Merktet ihr, wie gewaltig dieses Reden Gottes ist? Und als ihr dann aufhört, auf Gottes Reden zu hören, da seid ihr in der Wüste gefallen. Merkt ihr, welche Folgen es hat, Annehmen und Verwerfen des Wortes Gottes? Die Vergangenheit lehrt es euch. Kapitel 1 bis 4. Ein Rückblick zeigt das. Dann, nachdem ihr diesen Rückblick gegeben habt, setzt er neu an, von Kapitel 5 an, bis zum, sagen wir, Kapitel 27. Gut, wer will, kann Kapitel vorher und Kapitel später das abgrenzen. Aber ungefähr bis dahin setzt er an und sagt, dann haltet das Wort, denn es ist euer Leben, wie ihr jetzt gemerkt habt. Und er gibt ihnen detaillierte Anweisungen, wie das Wort Gottes ihren ganzen Wandel, ihr ganzes Sinnen, ihr ganzes Trachten bestimmen soll. Und nachher, und damit schließt er seine Didaktik ab, so schärft er ihnen die Bedeutung des Wortes Gottes ein, gibt er ihnen einen Ausblick in die Zukunft. Zuerst Rückblick, die Erfahrung mit dem Wort Gottes, weil dem so ist, haltet das Wort, hört auf die Stimme des Herrn, richtet euch danach aus, habt es in euren Herzen, steht alles in 5. Mose, es soll euren Blick bestimmen, eure Hand bestimmen, steht alles in 5. Mose, in Kapitel 6 steht das. Und dann gibt er ihnen einen Ausblick. Wenn ihr das Wort wirklich haltet, dann werdet ihr eine herrliche Zukunft haben, sagt er. Wenn ihr es aber nicht haltet, werdet ihr eine schreckliche Zukunft haben, sagt er voraus. Das ist der Ausblick. Rückblick, gegenwärtige Anwendung, Ausblick. Das leuchtet doch ein, oder nicht? Und so schärft er ihnen die Bedeutung des Wortes Gottes ein. Und dann sagt er, und das ist das Wunderbare, dass am Ende, trotz Versagens, trotz Torheit des Menschen, trotz Unglauben und Sünde, die Gnade Gottes entsprechend seinen Verheißungen triumphieren wird. Und so gibt uns das 5. Mosebuch am Schluss einen Ausblick in die herrliche Zukunft des erlösten Volkes. Gott wird dafür sorgen, dass dieses Volk ewig gerettet und ewig gesegnet sein wird. Und dass sich alle Verheißungen, die einst den Erzvätern gab, in diesem Volk erfüllen werden. Das ist das Thema des 5. Mosebuches. Die Wichtigkeit, die Bedeutung, die Zuverlässigkeit der Worte Gottes. Alle seine Worte werden in Erfüllung gehen, sei es zum Fluch, sei es zum Segen. Darum also dieser Titel, dies sind die Worte Devarim.